Die Bremen 4 Spätschicht.
Mit Marlin Kompa, ahoi. Befreundete Bands, Fans, Musikjournalisten und Journalistinnen sind sich, glaube ich, ziemlich einig. Sie sind ja die wahrscheinlich netteste Band Deutschlands. Und genau deshalb freue ich mich, also wirklich wie doof, eine Stunde mit den Donuts in der Spätschicht zu verbringen. Hallo Jungs!
Hallo!
Und wie wir uns freuen, ja, ja.
Und es ist wirklich eine besondere Interviewsituation. Also wir sind hier im Studio immer so ein bisschen in freudiger Erwartung, wie das wohl alles funktioniert. Denn ihr seid live in eurem Studio, dem Heavy Kranich.
Genau, wir sind in Münster, während du in Bremen hockst.
Genau, und ihr seid nur in Teilen gerade jetzt zu hören. Und zwar in Form von Alex und Jan-Dirk, a.k.a. Pogen.
Genau, ja, richtig, so ist genau. Es. Und wir haben hier ein ganz zusammengestöppeltes iPad vor uns liegen mit verschiedenen Kabeln drin. Sieht wirklich abenteuerlich aus.
Ja.
Durch ein Fenster sehen wir aber auch den Rest der Band, der gerade, also Guido hat eine Gitarre in der Hand.
Naja, die tun so, als wenn sie arbeiten.
Die drücken sich um das Interview oder was?
Wahrscheinlich. Nee.
Also wir bereiten uns ja vor auf unseren Stream, aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu.
Auf jeden Fall.
Wir drücken uns eher gerade vorm Proben.
So kann man es auch sagen.
Ah, ich finde das toll, dass ihr das so ernst nehmt. Also wir sprechen tatsächlich über einen Jubiläumsstream, der am Freitag stattfinden wird, aber wir sprechen auch noch über etwas, was auch ein bisschen mit dem Jubiläum zu tun hat, und zwar eine Bandbiografie, die gerade erschienen ist. Heute Pläne, morgen Konfetti. Damit habe ich mich die letzten Tage beschäftigt. Also ich habe das Buch mit fast 360 Seiten gelesen und war sehr erstaunt über das, was ich über euch als Band erfahren habe. Und es waren sehr viele nostalgische Momente dabei, muss ich sagen, weil ich glaube, wir sind relativ gleich alt und da gibt es viel Musik, die uns verbindet. Aber letztendlich bin ich auch dann doch ein bisschen Fan und habe auch viele Songs wieder rausgelesen, auf die ich dann richtig Bock hatte, die mal wieder zu hören. Wollen wir damit einfach mal einsteigen? Mit einer Nummer, die ist jetzt nicht aus den super, super Anfängen der Donuts, aber schon, also doch ein älterer Song aus dem Anfang der 2000er.
Da bin ich gespannt, was du ausgewählt hast.
Whatever Happened to the 80s. Mein erstes Donuts-Album, Pocket Rock. Jetzt hier in der Spätschicht auf Bremen 4. Und eine ganze Stunde Donuts gibt es heute noch. Das sind die Donuts. Whatever Happened to the 80s. Das ist die Spätschicht auf Bremen 4. Und mein Punk-Fan-Herz der 90er hüpft gerade momentan ein bisschen, weil ich mich so sehr über die Musik freue, die ich schon so lange nicht mehr im Radio gehört habe. Wie die Donuts eben. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, davon wird es bis 21 Uhr noch eine ganze Menge geben. Denn die Donuts sind mir eine Stunde aus ihrem Studio in Münster live zugeschaltet. Hallo Moini nochmal.
Ja, hallo.
Jetzt aktuell Alex und Purgen. Die anderen Jungs sind noch am Proben für einen Livestream nebenan. Aber wir erwarten sie jederzeit. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch schön, dann kann immer mal einer rausgehen, einer reinkommen. Wir haben ja Zeit.
Ja, Ingo hat schon Zeichen gegeben, der wird wohl gleich mal rüberkommen, ja.
Am 16.04.1994, vor ja ziemlich genau 27 Jahren, habt ihr in der Scheune, also so heißt der Laden in eurer Heimatstadt in Büren, das erste Konzert gespielt, das erste Donuts-Konzert. Und ihr habt jetzt ja auch diese wunderschöne Biografie rausgebracht, heute Pläne, morgen Konfetti. Ich sag das jetzt nicht, um rumzuschleimen, ich finde das Buch wirklich richtig cool. Das ist so ein fettes Paperback, aber nicht so ein Standardformat. Und es sind wahnsinnig viele schöne Fotos drin, Anekdoten, Freunde und andere Bands melden sich irgendwie zu Wort und haben irgendwie alle was zu eurer History dazu zu sagen. Ich habe mich aber jetzt gefragt, wieso bringt man eine Bandbiografie nach 27 und nicht nach 30 Jahren raus?
Das ist ganz leicht zu erklären, weil die sollte eigentlich nach 25 Jahren rausgekommen sein.
Und dann kam Corona.
Ach, abgefahren, ja klar. Wolltet ihr die eigentlich letztes Jahr veröffentlichen oder wie war das?
Ja, wir hatten tatsächlich wirklich mal zum 25-Jährigen, also 2019, dran gedacht, die rauszubringen. Da hatten wir aber so viel anderes zu tun, dass wir es nicht geschafft haben. Hatten die dann schon wirklich terminiert auf den 16.04., also Bandgeburtstag 2020. Mhm. Und genau, dann kam Corona und alles war hinüber. Wir hatten eine Lesereise geplant und.
Abgefahren.
Und haben dann gedacht, ey, es fühlt sich gerade an, als würde die Welt untergehen. Wir schieben es mal erstmal und dann eben bis zum jetzigen Bandgeburtstag. Und sind jetzt aber umso glücklicher, dass das Ding rausgekommen ist und wie es rausgekommen ist.
Wie lange hat denn euer Autor Ingo Neumeier daran gearbeitet? Weil der muss unzählige Gespräche geführt haben, oder?
Ja, ich glaube, also das erste große Gespräch, was wir gemacht haben, das war ja mit Ingo Neumeier und Ingo Schmoll, der eine TV-Doku auch über uns gemacht hat.
WDR-Kollege.
Das Gute war aber, genau. Das Gute war vor allen Dingen, dass Ingo Neumeier, eigentlich, der war früher Chefredakteur bei der Visions, einem Musikmagazin, und uns wirklich von vor den, in Anführungsstrichen, professionellen Anfängen begleitet hat, weil uns dieses Musikmagazin, bei dem er gearbeitet hat, mehr oder weniger als erste gefördert haben auch, auf ihre CD genommen haben und so. Und der hat uns an ganz vielen Stellen begleitet, also war mit in Amerika, war mit im Studio, all die Jahrzehnte immer wieder. Und so kam dann irgendwann die Idee, ey, lass uns das doch mal zusammen aufschreiben. Wir mussten ihm gar nicht mehr so viel erklären. Er kennt uns, er kennt viele Teile der Geschichte. Natürlich in den Details haben wir ihm dann helfen können in einer WhatsApp-Gruppe, die wir zusammen hatten. Und so ging das unterm Strich 3 Jahre.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Also irgendwie so 2018, glaube ich, irgendwann losgelegt.
Ich finde, es ist auch ein wirklich schönes Geschenk an die Fans jetzt in dieser tristen Zeit. Also ich meine, wir können es ja nicht ändern. Auch dieses Jahr sieht es schlecht aus mit Live-Auftritten. Und ihr habt ja schon gesagt, es sollte eigentlich eine große Lesetour dazu geben, was total nervig ist. Aber ihr habt stattdessen noch was anderes gemacht. Und zwar habt ihr eurer Crew geholfen mit einem Live-Album, ne?
Ja, das, also genau. Wir waren selber genervt davon, eben, dass diese ganzen Konzerte ausfielen, dass man selber zu keinen Konzerten mehr gehen konnte, und hatten dann viele Mitschnitte von unserer 25 Jahre Jubiläumstour, die wir uns dann zwischendurch mal angehört haben, und irgendwann war der Punkt, dass wir gedacht haben, ey, das müssen wir als Live-Platte rausbringen, wir haben in 25 Jahren, 26 Jahren damals noch nie eine Live-Platte rausgebracht, lass uns die raushauen und damit aber nicht nur irgendwie versuchen, vielleicht draußen die Leute happy zu machen, sondern mit dem, was reinkommt, auch die Crew zu unterstützen, die ja nun mal auch dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt auf der Bühne stehen können.
Finde ich ein super, super cooler Move, ehrlich gesagt. Und ich kann das fast nicht glauben, oder man kann es ja fast nicht glauben, dass es eigentlich eine Live-Band, also eine Band, die immer für live gelebt hat, wie die Do Nots vorher noch nie ein Live-Album rausgebracht haben. Ich habe jetzt leider keinen Track von diesem besagten Live-Album, das letztes Jahr rausgekommen ist, aber ich habe einen Song, den wir vorher schon abgesprochen haben, der einer eurer Lieblingssongs einer Band, mit der ihr, glaube ich, mittlerweile auch befreundet seid, aber die ihr früher am Anfang, zu Anfangszeiten der Do Nots, auch heiß verehrt habt, ne?
Absolut. Bad Religion war schon immer eine Lieblingsband von uns. Und das Witzige ist, der Song, den du jetzt spielst, ist ja Do What You Want. Und eine Zeit lang war für die Doku, für das Buch, das wir jetzt ja rausgebracht haben, das heute Penne, morgen Konfetti heißt, war im Gespräch als Name auch Do What You Want. Weil wir dachten, es passt irgendwie. Also es passt zu uns, es passt zu Do Nots. Und dann hatten wir es mehr oder weniger schon so ein bisschen beschlossen, dass wir die so nennen wollen. Und ich glaube, 3 Tage später hat Ingo gesagt, so Leute, wisst ihr, was gerade passiert ist? Bad Religion bringt eine Doku raus, ein Buch raus. Und das heißt Do What You Want.
Das ist eine nette Geschichte.
Das wäre ganz schön peinlich geworden.
Super, aber da war es offensichtlich noch nicht im Druck. Wir hören jetzt Bad Religion mit diesem, sind die dann geklaut von euch, haben sie den? Das ist Do What You Want, einer der Lieblingssongs der Do Nots. Stop the Clocks, die Do Nots aus dem Jahr 2008. Der Song, der erste große Radio-Hit der Do Nots war. Und wir haben es gerade schon während er lief besprochen. Der erste Song, der den Do Nots auch richtig Geld mal in die Kasse gespielt hat damals. Oder ich spreche mit Ingo und mit Alex von den Do Nots, die in ihrem Studio im Heavy Kranich sitzen und nebenbei proben. Hallo.
Hallo, guten Tag. Ja, wir haben natürlich riesig viel Geld mit dem Song gemacht, deswegen können wir uns eben auch ein Studio leisten. Nee, also ganz ehrlich, zu der Zeit, als der Song rausgekommen ist, da waren unsere Kassen so dermaßen leer, dass dieser Song und das Video dazu von allen Leuten als Kunstgriff verstanden wurde. Da haben alle gedacht, hey, es sind nur 2 von euch im Video, das ist ja künstlerisch sehr wertvoll. Die Wahrheit ist, wir waren so pleite durch den Start unseres eigenen Labels damals, dass wir uns keine Flugtickets für mehr Leute aus der Band leisten konnten nach Schweden zum Videodreh.
Nachzulesen übrigens bebildert auf Seite, ich sehe es gerade, 207 in Heute Pläne, Morgen Konfetti, die Bandbiografie der Do Nots, die zum 27-jährigen Jubiläum am 16. April rausgekommen ist. War für mich ein Eyecatcher sofort die Fotos, nicht weil wegen der tätowierten Typen, also auch euch, in weißen Klamotten, sondern vor allen Dingen auch den süßen Golden Retriever Babys.
Ja, wunderschön. Das war auch, muss ich sagen, echt einer meiner Lieblingsvideodrehs aller Zeiten. Es war rattenkalt. Es war, glaube ich, irgendwie so Mitte April. Und wir sind dann halt außerhalb von Stockholm durch so einen Wald gelaufen. Eben in Handschellen und Unterwäsche mit kleinen Golden Retriever-Welpen auf dem Arm. Und das Schöne ist, ich habe heute noch mit der Züchterin von diesen Golden Retrievern auf Facebook zu tun. Und die hat mich neulich verlinkt, weil einer von denen jetzt mittlerweile schon, ich weiß gar nicht, wie alt geworden ist, der hatte neulich Geburtstag. Und da habe ich digitale Breckis geschickt.
Oh, ist das süß. Aber auch, ja, aber dann ist der ja wahrscheinlich so um die 11 Jahre alt oder so. Das ist ja auch ehrlich gesagt, nee, Quatsch. Nein, das kann doch nicht sein. Das muss ein Nachkomme sein.
13.
Der muss schon, 13 muss der sein, auf jeden Fall. Ja. Und weißt du, was lustig war? Als wir bei dem Videodreh angekommen sind damals, da meinte der Videoregisseur Magnus Härtner, als wir mit dem Auto vorgefahren sind an dem Waldstück, das hier ist übrigens der Wald, wo Benny von ABBA immer spazieren geht mit seinen Hunden. Und ich habe dann gelacht und habe gesagt, ja, ganz genau, erzähl keinen Quatsch. Und in dem Moment parkt neben uns das Auto von Benny von ABBA und der kommt mit seinen Hunden raus.
Das ist eine wunderbare Geschichte. Da sind sehr viele drin ja in diesem Buch. Es geht aber relativ früh los in den 80ern mit einer Schülerband. Also all dem, wie viele Bands halt auch durchgestartet sind. Und ich finde aber auch die passende Geschichte, obwohl das ist ja gar keine kleine Geschichte, sondern ist diese Nummer, dass ihr ganz lange nicht wusstet, dass ihr in Japan schon voll gehypt seid.
Mmh. Ja,
wie habt ihr davon erfahren?
Das ist ja das total Bescheuerte. Wo erfahren wir, dass wir bekannt sind in Japan? Erfahren wir in einer Hotellobby in New York. Also wie schräger kann es noch sein? Wir haben da eingecheckt, weil wir da ein Konzert hatten. Und da sprach uns jemand an, ein Japaner. Ey, wer seid denn ihr? Und wir haben gesagt, ja, Band aus Deutschland, Do Nots. Und er wurde ganz ehrfürchtig und sagte, ihr seid ganz total bekannt in Japan. Und wir dachten so, ja, genau, das ist die japanische Höflichkeit. Der wusste nicht, wer wir sind und hat dann einfach sich was ausgedacht. Damals, 2002 war es mit dem Internet auch noch nicht so verdrahtet. Das heißt, wir haben es nicht mitgekriegt. Es stellte sich aber raus, er hat nicht gelogen, über Importe und über einen sehr bekannten Baseballspieler in Japan waren wir ziemlich bekannt und liefen da im Radio und die Leute kauften sich munter unsere Platten über Importwege.
Das finde ich, also es ist wirklich eine lustige Story und ihr habt ja dann auch quasi erst eure eigene Plattenfirma nur gegründet, um eben eure Alben dort auch zu vertreiben und habt dann auch, als ihr angefangen habt zum Beispiel Deutsch zu singen, nochmal ein Album auf Englisch für die japanischen Fans aufzunehmen und das alles vertieft ist nachzulesen in dem Buch, auch warum ihr zum Beispiel in New York wart, ihr wart ja dann auch irgendwann mal auf Amerika-Tour, habt das alles über Crowdfunding gemacht, also das sind mega viele, finde ich, lustige Geschichten über euch und auch spannende Sachen, die man gar nicht so wusste vorher. Bevor wir noch weiter eintauchen in die Geschichte der Do Nots, will ich gerne noch mal wieder einen Wunsch erfüllen. Und zwar einen Song, den ihr euch gewünscht habt. Wahrscheinlich Ingo, weil die Toten Hosen, das war dein erstes Konzert als Teenie, ne?
Ja, ganz genau. Ich glaube, ich war so 12 oder 13. Das war halt Ende 80er, Anfang 90er in der Halle Münsterland. Da hat mein großer Bruder mich damals mit seiner Clique zusammen mitgenommen zu einem Toten-Hosen-Konzert. Und ich glaube, die Lurkers waren damals im Vorprogramm. Das war eigentlich das erste Rock- oder Punkrock-Konzert, auf dem ich war. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich gesessen habe damals auf dem Rang und habe mir das angeschaut. Und als damals halt der Vorhang fiel und die Band auf der Bühne war nach diesem Intro und das Licht anging, bin ich wirklich aufgesprungen und habe auf die Bühne gezeigt, habe gesagt, sowas. Genau sowas möchte ich irgendwann mal machen. Und Kreise quadrieren sich ja dann manchmal irgendwann im Leben. Und ein paar Jahre später ist es dann wirklich so gewesen, dass wir vor der ausverkauften Halle Münsterland gespielt haben und die Toten Hosen wiederum bei uns im Publikum gesessen haben.
Und ihr standet ja auch schon mehrfach mit ihnen auf der Bühne zusammen in der Zwischenzeit. Also sind natürlich auch im deutschen Punk-Business wahrscheinlich viele Leute mittlerweile gute Freunde. Wir hören die Toten Hosen jetzt, danach natürlich wieder Do Not Smoke. Das hier ist Alles wird gut. Das sind die Toten Hosen in der Spätschicht auf Bremen 4. Einer der ersten großen Lieblingssongs, falsch gesagt, Ingo, aber das ist der Song auf deinem ersten Hosenkonzert gewesen, der dich so richtig geflasht hat, ne?
Ja, das war der erste Song, also wie auf der Platte Kreuzzug ins Glück, war das der erste Song, der nach dem großen Intro halt irgendwie losgeht. Und ich verbinde damit heute die gleiche Gänsehaut, das gleiche Gefühl. Ich weiß noch genau, wie es in der Halle gerochen hat. Ich weiß, wie gesagt, genau, wo ich gesessen habe und so weiter und so fort. So ist das ja einfach mit guten Songs. Die bleiben für die Ewigkeit und die Momente, die du mit denen hattest, die sind für ewig abgespeichert.
Ingo von den Do Nots ist das übrigens für alle Bremen 4 Hörer, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wir schwelgen in Erinnerungen zum Anlass des 27-jährigen Bandjubiläums und einer Bandbiografie, über die wir gleich weiterschnacken. Also das große Do Nots Spezial hier in der Spätschicht auf Bremen 4. Mir zugeschaltet aktuell Alex und Ingo aus dem Studio. Moini nochmal.
Genau. Hallo.
Die anderen Jungs sind nebenan unterwegs und sind schon am Proben für ein cooles Streaming-Event, über das wir auf jeden Fall im Laufe dieser Sendung noch sprechen werden. Ich würde tatsächlich gerne ein kurzes Thema ankratzen, was ich ziemlich stark finde, dass das während auch dieser in dieser Bandbiografie, die gerade rausgekommen ist, heute Pläne, morgen Konfetti. Ingo, das sind tatsächlich, oh Gott, es hört sich an wie so ein Downer-Thema, aber ich finde es wirklich mega gut, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch mit diesen Themen rausgehen. Und zwar das Thema Depression bzw. Angstzustände, die du hattest, die sich im Laufe auch eurer Karriere entwickelt haben, ne?
Ja, definitiv. Ich bin da auch sehr, sehr, sehr glücklich drüber, dass man heutzutage da wirklich stigmafrei drüber sprechen kann. Damals, so Anfang der Nullerjahre, wo es bei uns so richtig losging und wir halt wirklich über die Hälfte des Jahres unterwegs waren für Shows, Promo, Studio und so weiter und so fort. Da ist das halt irgendwann so in die eigene DNA halt so übergegangen und man hat aber gar keine Zeit, wirklich drüber nachzudenken oder sich mal so so ein Reality-Check hinzulegen, wo stehst du gerade eigentlich körperlich und geistig und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann auf der Bühne in Österreich sind mir dann wirklich die Beine weggeklappt und ich habe einen Flattermann gekriegt und bin dann von der Bühne runter und konnte ab da dann erstmal 6 oder 8 Wochen nicht mehr wirklich stehen und nichts und habe darüber ganz, ganz große Panikattacken damals halt irgendwie bekommen und ja, so ein Burnout, wenn du so willst, und da hängen dann natürlich auch so wirklich so depressive Verstimmung und der ganze Bums halt irgendwie dran. Ich war dann aber so sehr in diesem ganzen Game so verhaftet, dass ich halt gedacht habe, ich möchte hier nicht der Bremsklotz an dieser Achterbahn sein und habe mir dann wirklich für eine Japan-Tour und eine USA-Tour, die wir damals halt gespielt haben, ja, Psychopharmaka reingehauen, um einfach erstmal überhaupt dabei sein zu können. Ne?
Ich finde es voll krass, man hört immer wieder oder gerade immer mehr von Künstlerinnen und Künstlern, auch internationale Bands und Sängerinnen und Sänger, die tatsächlich mit dem Thema Mental Health und sowas und Depressionen auch rausgehen. Ich meine, das ist natürlich auch ein Phänomen unserer Zeit. Du hast die ganzen sozialen Netzwerke und du hast die Audience und gerade jetzt in Corona. Ich glaube, das können einfach viele Leute auch nachvollziehen, dass einem das auch manchmal in die Psyche gehen kann, ne?
Ja, absolut. Und ich finde es einfach super wichtig, dass halt eben diese, ja, Awareness oder wie du es halt immer auch nennen willst, da ist, dass man das heutzutage ansprechen darf. Weil ich glaube, es gibt eine ganze, ganze Menge Leute, auch wirklich echt junge Teenager oder sowas, die mit so latenten Depressionen und einfach seelischen Verstimmungen rumlaufen, die sich das nicht eingestehen können, wollen oder es auch einfach nur nicht wirklich identifizieren oder benennen können. Und erkennen und benennen ist ja im Grunde genommen die beste Art und Weise, wie man Dämonen erstmal los wird. So.
Genau, das könnt ihr mit den Donuts in ihrer neuen Bandbiografie Heute Pläne, Morgen Konfetti. Wir spielen einen Song, der auch noch einen ganz wichtigen Part in eurer Bandgeschichte gespielt hat. Hier kommt We're Not Gonna Take It im Original von Twisted Sister. Das sind die Donuts zusammen mit Frank Turner. Das ist So Long in der Spätschicht hier auf Bremen 4. Falls ihr jetzt erst einschaltet, ich habe heute so ein kleines Donuts-Spezial, denn die Jungs haben gerade eine schicke Bandbiografie rausgehauen. Da kann man viel über die Geschichte der Donuts nachlesen, kann in Erinnerung schwelgen. Und das haben wir einfach mal zum Anlass genommen, inklusive 27-jähriges Bandjubiläum, mal zu schnacken. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, sind auf jeden Fall noch Ingo und Alex da, oder? Oder ist mittlerweile genau. Eike auch noch wieder da?
Na, Eike stand hier gerade noch mit einem Bestellzettel, weil wir hier während der Probe natürlich auch irgendwas essen müssen. Und es ist mal wieder Pommes und Pizza geworden.
Sehr ausgewogene Ernährung, aber so muss, das ist doch Rock'n'Roll, oder? Das muss doch
ich
so.
Weiß auch nicht.
Ja, es ist vor allen Dingen, der gute, das Yin zum Vitaminhaus Yang, wenn man Bier trinkt ansonsten.
Aber das habe ich übrigens auch in eurer Biografie gelesen, dass ihr nie vor Konzerten und währenddessen trinkt.
Ja, sagen wir es. Also ich möchte jetzt nicht sagen, alles Lüge, aber also wir sind immer noch eine sehr, also beim Proben zum Beispiel so richtig Bier trinken ist da nicht und so, und bei Shows, na klar, so ein Aufwärmbier oder während der Show hat man so einen Schluck oder sowas, aber der Gin Tonic Club wird immer erst hinterher eröffnet, so.
Ich glaube, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ihr seid ja jetzt auch schon über 40 knapp. Und wie man das überhaupt noch alles so durchziehen kann. Ihr seid natürlich jetzt nicht mehr so viel auf Tour, wie es zwischendurch auch mal war. Wie viele Konzerte habt ihr in eurem krassesten Konzertjahr gespielt?
Ich finde, tatsächlich verglichen mit wahrscheinlich internationalen Bands ging das immer. Das waren dann so um die 100 pro Jahr. Aber das ist dann doch, geht dann doch schon auch in die Knochen.
Wo wir gerade Frank Turner übrigens gehört haben. Es haben in diesem Buch sich wirklich viele Freunde, Künstler, Menschen, mit denen ihr zusammen vom Label gearbeitet habt, haben sich ja wirklich alle zu eurem Bandjubiläum geäußert und hatten alle nur nette Worte für euch. Das fand ich wirklich schön. Feine Sahne ist mit dabei. T.S. Uhlmann, Matzen, Flo von den Sporties oder so. Also das ist ja wirklich auch eine schöne Hommage. Hat euch das eigentlich auch so ein bisschen Pipi in die Augen getrieben, als ihr das dann auch gelesen habt?
Ja, absolut. Also ich meine, ne, dass man selbst Musik machen darf schon über so eine lange Zeit, das ist der eine tolle Teil an der ganzen Sache. Aber das Reisen und die Leute treffen, das ist natürlich wirklich das, was so noch den Unterschied macht. Und wenn man dann halt irgendwie Fan von ganz vielen Bands ist, war und ist halt immer noch, dann ist das schon toll einfach. Keine Ahnung, wenn einem, sagen wir, ein Campino oder ein Tim von Rise Against oder so zum Geburtstag gratuliert. Oder, ne? Oder man sich gegenseitig Musiker ausleiht und irgendwie mit Bela B., Wom von den Hosen oder Flo von den Sporties bei Zirkus Halligalli mit drei Schlagzeugen spielt und so. Das, also wer da sagt, dass es ihm egal ist, der hat sich einen falschen Job ausgesucht. Ernsthaft.
Das ist echt so. Da hat man nochmal so Flashbacks übrigens, wenn die Biografie dann in den vierten Teil kommt und man dann so in die 2010er Jahre und so, wo dann so, ah ja stimmt, da haben die ja mit Kraftklub das Konzert in Köln getauscht. Mhm. Ah, da sind die ja beim Bundesvision Song Contest aufgetreten, auch mit einer starken Message, sprechen wir gleich noch drüber. Das ist schon echt krass. Aber mir ist auch aufgefallen, natürlich für uns hier im Bremen-Vierland ist natürlich auch sehr interessant der Stellenwert von Bremen und Norddeutschland zum Beispiel. Gerade am Anfang habe ich festgestellt, kam Bremen doch relativ häufig vor, weil ihr doch am Anfang immer mal auch Konzerte gespielt habt. Ich glaube, euer Manager war auch mal hier, ne? Oder kam aus Bremen, also irgendwie.
Genau.
Und jetzt habe ich aber unter anderem, gibt es ja dann auch den Moment, wo du, Ingo, in Quakenbrück von der Bühne gefallen bist. Was war denn da los?
Ja, du bist einfach leider viel zu gut informiert.
Ich habe halt die Biografie gelesen, weißt du?
Ja, das ist nicht immer zu unserem Vorteil, dass Leute das lesen können. Ich sag's einfach, wie es ist. Wenn du auf der Bühne so ein Zappelphilipp bist wie ich und sobald das Licht aus ist und das Saallicht ausgeht und das Bühnenlicht angeht, da gehen bei mir innerlich halt Lampen aus. Und dann ist halt irgendwie, also da kommt es dann durchaus auch mal zu Platzwunden auf der Bühne und so. Und in Quakenbrück war das Frontlicht von der Bühne, was uns auf angeleuchtet hat, so hell, dass ich Fantastisches geschafft habe, zwischen zwei Monitorboxen zu treten, aber da war gar kein Podest. Also ich habe im Grunde genommen einfach ins Leere getreten und bin in den Security-Graben gefallen und habe mir dann das Wadenbein gebrochen. Habe das Konzert dann noch zu Ende gespielt, bin sogar noch mit gebrochenem Wadenbein nach Hause gefahren im Auto habe, glaube ich, so auf so einen Stock gebissen, damit die Schmerzen auszuhalten waren.
Man muss natürlich sagen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war 1999 oder sowas, ne?
Genau.
Ja, drei Jahre vor meiner Geburt.
Und bevor wir jetzt gleich noch einen eurer persönlichen Lieblingssongs hören, bitte nochmal die Story, die nicht aufgeklärt wird im Buch, weil sie nur im Klappentext erscheint, wo drinnen steht, man soll euch ruhig nach diesen Geschichten auch fragen. Und zwar, ja. Ihr habt bei einem Konzert hier in der Region einen nackten Mann im Hotelbett gefunden. Erstmal die Klärung vor alle Hörer, die es nicht gelesen haben, wo war das?
Das Hotel ist
in Pferden.
Ja, genau. Also uns ist der Bus verreckt auf der Tour mit den Beatsteaks damals. Ist der Nightliner auf der Autobahn verreckt und dann mussten wir kurzerhand überlegen, wie kommen wir jetzt noch an einen Pennplatz nach dem Konzert in Pferden und haben dann so eine Art Landgasthof oder sowas gefunden. Und dann sind wir also zu ganz später Nacht da aufgeschlagen. Wir hatten totales Glück, dass sie überhaupt Plätze für uns halt hatten und sind mit 18 Leuten oder so wie so eine marodierende Piratenbande in diese Hotellobby eingefallen, haben unsere Schlüssel genommen und haben uns dann auf unsere Zimmer aufgeteilt. Ich hatte dann damals mit unserem Mischer Sascha das Zimmer und dann sind wir ins Zimmer rein, waren halt schon auch, muss man sagen, durchaus mit einem guten Alkoholturn dabei und in unserem Bett lag ein nackter Mann mit Schnurrbart. Und wir mussten unfassbar lachen, sind raus und haben den kompletten Tourtross zusammengetrommelt, eine Videokamera angemacht und dann sind wir mit allem Mann rein, haben uns mit 18 Mann um das Bett des nackten Mannes gestellt und haben den interviewt. Der war halt sternhagelvoll und lag halt nackt im Bett. Es war ein Wahnsinnsbild. Und am nächsten Morgen hat er die Landhausgast-Herbergsmama gefragt, wie denn unsere Nacht war. Und wir haben gesagt, da lag ein nackter Mann bei uns im Bett. Und sie wollte uns das nicht glauben. So. Dann haben wir ihn beschrieben, haben gesagt, der sieht so ein bisschen aus wie der eine von Trio mit vier Fäusten, der mit dem Schnurrbart, aber in nackt. Und dann hat sie gesagt, oh hoppla, das ist mein Schwiegersohn. Das kommt öfter vor.
Die Geschichte hört sich so an, als hättet ihr euch ausgedacht. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, nachdem ich das alles gelesen habe, dass das wahr ist. So Ingo, hier kommt ein Song für dich. Rise Against, Prayer of the Refugee. Und gleich sprechen wir darüber, was das möglicherweise auch mit eurem Turn zu deutschen Texten zu tun gehabt hat. Hier in der Spätschicht auf Bremen 4. Das sind Klänge, die ihr oft nur sonntagsabends hier in Bremen 4 rockt hört. Das sind Rise Against, Prayer of the Refugee in der Spätschicht auf Bremen 4. Heute mit den Do-Nots, die mir live zugeschaltet sind. Ist eigentlich euer Essen jetzt schon angekommen?
Wir haben es gerade erst bestellt. Das kann noch Lichtjahre dauern.
Aber wir haben auch noch ein bisschen was vor uns hier, weil, wie gesagt, am Freitag nehmen wir das erste Mal wieder die Instrumente in die Hand seit anderthalb Jahren oder so, ne? Und werden eine Streaming-Show ins Netz jagen. Und zwar nicht nur Konzert, sondern entlang dieser Bandbiografie, über die wir jetzt mit dir schon den ganzen Abend reden dürfen. Also einmal entlang der Donuts Bandgeschichte. Wir werden lesen aus dem Buch, wir werden Songs spielen, entsprechend der einzelnen Kapitel, wir werden quatschen, keine Ahnung, das wird ein bunter Strauß sozusagen und dafür müssen wir noch ein bisschen üben.
Tickets gibt's bei euch auf der Seite, ne?
Genau.
Das könnte auch eine längere Nummer werden, oder? Also, weil ich habe das ja selber schon festgestellt, wie viele Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, als ich die Bandbiografie heute Pläne Morgen Konfetti gelesen habe, wie viele jetzt schon hinten runterfallen. Und ich glaube, wir sprengen hier sowieso schon jegliche Formatvorgaben, die wir bei Briefchen normalerweise haben.
Ja, aber wir freuen uns total. Tatsächlich, wir haben ganz viele befreundete Bands, Künstlerinnen und Künstler, die quasi in Anführungsstrichen im Vorprogramm auch jeweils noch Songs beisteuern. Dafür müssen wir schon recht früh anfangen um 19 Uhr, weil, wie du sagst, das wird sonst eine endlose Geschichte. Und wir haben schon so geile Sachen gekriegt von Frank Turner, von Itchy, von, was haben wir denn auch?
Danger Dan, genau. Anti-Flag sind dabei, Matze Rossi, Dave House wird was schicken, Nicky von Jupiter Jones, also eine ganze tolle Latte an Bands.
Ich habe gerade Abend gesehen, rund. Habt ihr schon gesehen, Frank Turner hat auch schon Werbung für euer Buch gemacht. Das hat er gerade vor einer guten Stunde oder so gepostet. Ne? Hat ein bisschen Probleme, das Ganze auf Deutsch zu lesen. Ja. Und du hattest ja gerade zum Beispiel auch schon Danger Dan angesprochen. Ich finde, der hat ja einen unfassbar krassen Song gerade rausgebracht. Jetzt kriege ich es gerade wieder nicht von der. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, heißt der, ne?
Genau.
Habe ich hier nicht aufgeschrieben, das habe ich natürlich keine Ahnung. Also ein starkes Signal auch gegen mögliche rechte Tendenzen in Deutschland. Und ich finde ja gerade in dem Moment, wo ihr wart denn, also als Punkband ist man ja sowieso schon politisch, das fällt natürlich dann mehr auf, wenn man anfängt auf Deutsch zu singen. Und das habt ihr dann irgendwann getan. Ihr habt dann das erste deutsche Album Karacho rausgebracht. Genau. Ihr hattet echt Schiss davor, was eure Fans auch vielleicht sagen, wenn ihr jetzt anfangt auf Deutsch zu singen, ne?
Ja, absolut. Ich meine, wir haben jetzt über 20 Jahre hatten wir dann Englisch gesungen und sind ja auch gut damit gefahren. Und man hat dann ja natürlich auch eine gewisse Identität einfach. Und das geht halt eben auch so in die DNA einer Band über. Aber was halt auch stimmt, ist, dass wir uns immer wieder neue Herausforderungen schaffen, damit es irgendwie für uns auch frisch bleibt über all die Jahre. Und dann haben wir halt wirklich diesen Sprachwechsel hingelegt mit diesem großen Wagnis, dass Leute das halt auch verprellen könnte. Mhm. Weil wenn eine Band mal eben so die Sprache wechselt, das ist halt nicht, die ziehen sich gerade einen anderen Hut an. Das ist schon ein bisschen mehr als das. Ne?
Total, aber das Ding war mega erfolgreich und es kam Album Nummer 2 auf Deutsch, Lauter als Bomben. Da habe ich mich jetzt sofort gefragt, bleibt ihr jetzt bei Deutsch? Also da ist natürlich auch nochmal der eine...
Ob du es glaubst oder nicht, also das ist für uns auch immer, also wir wissen es selber nicht. Also da zählt wahrscheinlich heute Pläne, morgen Konfetti, wie das Buch heißt. immer, wenn wir versucht haben, Pläne zu machen, also wenn wir jetzt sagen würden, die nächste Platte ist Deutsch oder die nächste Platte ist Englisch, es käme sowieso wieder alles ganz anders.
Sehr schön. Aber da schließt sich natürlich nochmal die Frage an, ist denn gerade, also ihr seid ja sowieso, das ist besonders wichtig, haben wir noch gar nicht erwähnt, ihr seid vor allen Dingen auch Freunde. Das ist, glaube ich, die große Überschrift über dieser ganzen Bandbiografie. Jetzt komme ich gerade so ein bisschen aus dem Tüdel, weil ich sehe, wie mir die Zeit hier abläuft gerade. Nein, genau, ihr hängt natürlich viel zusammen rum, wollte ich sagen. Ihr seid Künstler, ihr seid Kreative. Wann kommt neue Donuts-Musik?
Wenn es fertig ist, habe in Westfalen immer gelernt und genauso halten wir das diesmal. Wir haben extra uns keine Zeitlimits gesetzt. Wir möchten wirklich das bestmögliche Album rausbringen und das braucht halt so lange, wie es braucht.
Und die Weichen sind gestellt. Wir haben jetzt langsam ja eher so das Ziel 2022 alle wieder vor Augen, dass wir möglicherweise dann alle wieder auf Konzerte gehen können und ihr die auch spielen könnt. An dieser Stelle würde ich gerne ein Schlusswort sprechen. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein ganz guter Schluss. Es dauert so lange, wie es dauert halt einfach. Und habe den passenden Song, glaube ich, um diesen Donuts-Abend zu schließen hier auf Bremen 4. Das ist eine letzte Runde. Ja. Das sind die Donuts. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön.
Viel Erfolg mit eurem schönen Streaming-Event, dass da viele Leute zuschauen und Spaß dran haben.
Wir werden sehen. Dir. Wird gut.
Grüße Tschüss nach alle. Münster in den Heavy Kranich. Ciao.
Grüße nach Bremen. Mach's gut. Tschüss.